Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der hervorragend ausgebildeten Journalistin, Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Buch schreibt, aber nicht darüber reden möchte. Ich habe ihr auch versprochen, dass ich das nicht erwähne. Außerdem moderiert sie seit kurzem auch bei Radio Fritz sonntags. Ich weiß gar nicht, was man sonntags sonst macht, außer Wochenend-Podcast hören. Und sie ist Zeitmagazin-Autorin. Herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
Hallo Christoph, vielen Dank für diese detailreiche, geheimnisreiche Vorstellung.
Immer gern.
Das war die Stimme von Christoph Ammen, der Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles gesagt, bekannt aus Was für ein Tag und bekannt als der indiskrete Co-Host dieses Podcasts.
Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lifehacks am Wochenende, Kritik, sonstige Anmerkungen, schreibt uns an wochenende@zeit.de und abonniert den Newsletter Was für ein Tag. Am Freitagmorgen kommt immer die Wochenendausgabe mit all den Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben. Und heute ist zu Gast eine Schauspielerin, die eine Schaubühnenlegende ist, also ganz lange im Ensemble der Schaubühne war. Ich habe dort sehr viele Aufführungen von ihr, mit ihr
Sie
gesehen.
Schüttelt den Kopf und kneift die Augen zu.
Das ist ihre schwäbische Bescheidenheit.
Jetzt hör ich aber auf. Ich bin ganz fertig.
Mittlerweile arbeitet sie vor allem im Kino und an Serien. Es gibt eine fantastische Serie, die gerade bei ZDF Neo zu sehen ist. Und sie hat eine sehr wichtige Aktion gestartet vor einigen Jahren, Act Out. Da haben sich damals queere, schwule, lesbische Schauspielerinnen und Schauspieler öffentlich zu sich selbst bekannt. Bei den Kollegen damals vom SZ-Magazin veröffentlicht. Und heute ist sie hier, um über ihr Wochenende zu reden. Wir haben sie gerade schon schwäbeln gehört. Das habe ich nur anmoderiert für Ilona Hartmann. Herzlich willkommen, Eva Meckbach.
Dankeschön. Super, danke.
Nein. Ich habe Dialekt, hab Dialektverbot.
Oh, okay. Nein, überhaupt nicht.
Ich habe das auch, ich wusste, ich...
Ja. Ich finde das, es ist doch immer so.
Ein bisschen eine Qual. Ja, weil ich weiß, weil wenn man einmal anfängt, dann kann man nicht mehr, auf. Richtig.
Und man schämt sich auch
aber
immer
jetzt, ein bisschen. Aber wenn ihr mir das jetzt verkneift, dann wird es halt auch hart, weißt
du. Ja. Aber du sprichst so ein bisschen, ich höre da eher so ein Alpschwäbisch.
Ja, das auch. Mhm. Ja, von der Alp, Heidenheim halt.
Heidenheim.
Heutner.
Sind deine, also ich habe mir sagen lassen von einer befreundeten Schwäbin, dass man erst als Schwabe oder Schwäbin gilt, wenn die Eltern auch schon in Schwaben geboren sind. Ist das bei dir auch der Fall?
Nein.
Ja, also das heißt.
Neu geschmeckt.
Von woher neu geschmeckt?
Aus Thüringen und Hessen.
Aha, da ist jetzt wieder Christoph an der Christoph am Drücker.
Ja.
Sieche, von der Bergstraße.
Von der Bergstraße.
Ja. Sie haben Jugendheim geboren.
Ja, genau, das kenne ich.
Bekannt aus dem Verkehrsfunk.
Richtig.
Ja. Wie immer beginnt
Heidenheim
auch.
Entschuldigung.
Was ist bei Heidenheim im Verkehrsfunk immer wichtig?
Gab es
mal Stau?
Ne? Ja, einfach so an der A7. Ja, es war einfach immer so ein Klassiker, ja.
Ja. Ich bin ja in Langgöns aufgewachsen und Langgöns ist eine kleine Gemeinde in Mittelhessen, die aber eine eigene Autobahnabfahrt hat. Und manchmal kriege ich so Nachrichten von Leuten, die dann so Fotos machen und so, hey, ich bin gerade bei dir zu Hause vorbeigefahren. Aber nur an der Autobahn, auf der A5. Ja, von Frankfurt Richtung Dortmund.
Ich glaube, Leonberg ist noch so eine weitere Stadt, die ich nur aus dem Verkehrsfunk kenne. Ich glaube, die gibt es gar nicht. Da wohnt niemand. Das ist einfach nur so ein Verkehrsknotenpunkt.
Ja, ein Kreuz.
Ja, Kreuz Leonberg. Genau. Ja.
Das ist ein stehender Begriff.
Würzburg Süd oder so gab es auch mal Staus. Mhm. Früher, als es noch Verkehrsfunk gab. Es gibt ja keinen Verkehrsfunk mehr. Also zumindest.
Aber ich sitze einfach nicht
im
mehr im
Deutschlandfunk gibt es keinen Verkehrsfunk.
Ach so, im Deutschlandfunk.
Aber bei den natürlich regionalen Sendern.
Ich fahre einfach auch sehr viel weniger Auto.
Ja.
Also selber schon mal gar nicht, aber auch als Beifahrerin.
Fährst du gerne Auto, Eva?
Ja.
Ja, was ist?
No shame.
Nein, aber was macht Spaß am
Autofahren?
Was macht Spaß am Autofahren?
Ich bin schon als Kind gerne Auto gefahren, auf dem Rummel immer so Autoscooter. Ich liebe das einfach. Das war einfach mein Gerät so. Ich fand das einfach geil.
Warst du bei den Maientagen zufällig in Berlin auf dem Rummel?
Nein. Ich glaube, ich war in Berlin noch nie auf dem Rummel.
Ich war dieses Jahr zum ersten Mal.
Ja. Und, ist gut?
Hat schon Spaß gemacht.
Hast du ein Lieblingsgerät?
Ich jetzt?
Ja?
Ich muss zugeben, ich bin eher die Person, die die Taschen hält. Aber ich gucke mir alles wahnsinnig gerne an. Und Autoscooter ist schon süß.
Autoscooter habe ich auch geliebt als Teenager.
Ja.
Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was daran, weil man fährt ja eigentlich, man kann ja auch nicht, man kann natürlich rückwärts fahren.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Profitrick war dann immer rückwärts.
Genau.
Wie die Jungs, die da beim Scooter gearbeitet haben, die haben sich doch immer draußen drangestellt, oder?
Ja, und ich dachte immer, ein Flex. Das will ich auch. Das kann ich auch.
Und konntest du es auch?
Ich habe es ja nie versucht, weil draußen dranstellen, ich weiß nicht.
Scheinbar großherzig dann irgendwie, wenn jemand sich verkantet hatte.
Ja,
in der
genau,
Ecke.
Haben die einen so gerettet.
Genau. Ja. Komm, Schatz, ich fahre dich raus.
Genau, das wollte ich gern machen. Ja. Ja.
Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge, Eva, los mit der literarischen Einführung deiner Wochenenderfahrung, knallhart recherchiert von der Schriftstellerin, die bei Kerzenschein und Mondlicht in ihre schwarze Lederklatte mit Füllfederhalter eingetragen hat, wie dein Wochenende aussieht. Und anschließend reden wir darüber, was davon alles stimmt.
Es lässt mich klingen, als wäre ich eine romantische Journalistin und beides ist nicht wahr.
Das werde ich mir für die nächste Anmoderation merken. Die romantische Journalistin. Wir hören und lauschen der romantischen Journalistin Ilona Hartmann.
Die Ermittlungen zu Eva Mickbachs Wochenende sind, sagen wir mal, schwierig verlaufen. Sie hat gekonnt, Spuren verwischt, falsche Fährten gelegt und sich mit keiner Silbe anmerken lassen, was vor sich geht, wenn jemand hinschaut in diesen freien Stunden irgendwo zwischen Drehschluss und Aufnahmebeginn.
Nickende Gästin.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Eva Mickbach hat ein geheimes Hobby. Es könnte etwas sein, das gesellschaftlich einen schweren Stand hat, zum Beispiel Poetry Slam. Oder etwas Handwerkliches, vielleicht Modellbau oder Beipackzettel wieder richtig zusammenfalten. Oder aber es ist eine heimliche Alltagsflucht ins Psychedelische, ins Zwischenreich. Ausgelöst durch die Dämpfe des Badreinigers zum Beispiel. Berauscht von der Ocean Breeze träumt sich Eva Mickbach zurück ans Meer, wo alles beginnt und alles endet. Case closed.
Ilona, ich bin beeindruckt.
Das war nicht das Ziel, aber das höre ich sehr gern.
Was soll ich dazu sagen? Du hast genau den Raum geöffnet, über den ich seit ich weiß, dass ich hier eingeladen bin, nachdenke.
Sehr
nämlich
gut.
Den Raum, den ich so schwer definieren kann, weil ich kenne Wochenende einfach überhaupt nicht. Zwischendurch dachte ich, ich bin hier ganz falsch, weil ich hatte nie Wochenende. Und ich lerne es jetzt erst und befinde mich immer so in so einem Zwischenraum von loslassen, rausfahren, in die Natur fahren, dann denken, ich müsste doch wieder arbeiten, dann merken, nein, das muss ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja gerade gar keine Vorstellung. Ja, oder so. Ne? Beim Dreh ist ja auch oft so, da gibt es ja tatsächlich eher Wochenende. Klar, manchmal wird auch am Wochenende gedreht, aber eher selten. Ne? Und ich hatte halt seit der Schauspielschule halt nie Wochenende. Und das ist für mich tatsächlich so ein Zwischenreich. Es riecht jetzt nicht nach Putzmittel, aber ich flüchte oder ich suche tatsächlich auch viel die Natur oder die Ruhe oder wie soll ich sagen, ja eben so einen anderen Raum, der nicht mit Arbeit zu tun hat. Und dafür ist das Wochenende ja, glaube ich, auch gedacht und deswegen finde ich das eine total tolle Erfindung. Schade finde ich es, wenn das Wochenende nur dafür da ist, um sozusagen wieder Power zu finden für die Arbeit. Eigentlich will ich dahin kommen, dass man das abkoppelt von der Arbeit. Und diesen Sommer ist mir das, glaube ich, das erste Mal geglückt. Das war echt toll.
Was hat das begünstigt?
Zeit. Ich habe mir Zeit genommen. Das war das Beste, was ich hätte machen können. Wirklich. Das kann ich, also ist klar, ist ein Luxus. Aber wenn man die Möglichkeit hat, kann ich das echt nur empfehlen, weil ich in so einen Zustand reinkam, den ich das letzte Mal hatte. Ich habe mich dann so dabei ertappt, wie in den 90ern bei meinen Eltern im Garten, in den Sommerferien. So ein Mix aus Langeweile und Ruhe. Und man denkt so, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ach, weiß gar nicht, ich glaube, ich gehe mal in die Tanke und hole mir ein Eis.
Was für ein Eis holst du dir dann?
Weil als Kind habe ich immer, da hatten wir tatsächlich am Ende der Straße, es war so eine Sackgasse und da war eine Tankstelle und da habe ich mir immer...
Ein Kindertraum.
Cornetto, ja oder? Genau.
Das ist ein absoluter Kindertraum.
Ich glaube, das war dieses Buttermilk.
Fresh.
Ja, Mann. Buttermilch, Zitrone.
Ja. Ja, das. Ja. Das war, ist mein Eis der
auch
Stunde.
Eine absolute Kindheits-Schulerinnerung.
Ja.
Ich war ja Fahrschüler in Butzbach Und dann sind wir immer von der Schule oben runter zum Bahnhof gelaufen und dann gab es plötzlich Buttermilk Fresh.
Das ist so geil.
Ich habe es geliebt, jeden Tag.
Ja, ich auch. Ich auch. Und irgendwann hat meine Mutter sich angeschaut und gesagt, bring mir eins mit. Und dann hatte ich immer noch einen Grund so, yeah.
Ja, ist also eigentlich dann
bedürfnisgerechtes Leben.
Ja.
Genau. Bedürfnisgesteuert.
Ja, aber wenn man als Teenager eine Tankstelle in der Nähe hat, das ist auch nicht ungefährlich, oder?
Ja, aber Alkohol haben wir da nicht gekauft.
Der war damals teuer.
Ja, ich wollte gerade sagen, der war damals in den Kneipen und in der Disco, in die wir gegangen sind, so günstig, dass wir immer gleich dahin gegangen sind.
Wie hieß die Disco deiner Kindheit?
K2.
K2?
Das war die Kulturbühne. Das war so eine ausgebaute Scheune direkt neben der U-Haft. In der Innenstadt von Heidenheim. Ich glaube, es gibt es übrigens immer noch. Und erst ist man in so eine Kneipe gegangen, direkt daneben. Und dann ist man hochgegangen ins K2. Es war so im ersten Stock ausgebaut. Und da sind wir dann, haben wir sehr viel gefeiert.
Was waren die Songs, der Soundtrack dieser Abende?
Oh, Nächte? Ey. Naja, das war halt wirklich voll 90er, ne? Prodigy und Skunk Nancy und Portishead.
Aber schon mehr so die geschmackvolle 90er-Richtung.
War ja K2,
nein, ich
ne?
glaube, da war
es Irgendwo
muss das K, ja, komm. Ja. Nein, aber ich glaube, da war echt alles. Es gab doch auch diese Songs, dieses
Ja,
so. Es lief natürlich alles.
Banger.
Ja.
Wie kam es, dass deine Eltern da hingezogen sind, weil du gesagt hast, die sind ja beide nicht aus Schwaben. Wie kam das?
Ja, wie kam das eigentlich? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Warum eigentlich? Ich glaube, meine Mutter hatte über einen Malkurs, den sie belegte, eine Frau kennengelernt, die meine Patentante wurde und ihre beste Freundin. Und die hat sie so ein bisschen in die Waldorfpädagogik-Richtung gebracht.
Mhm.
Und ich habe zwei größere Geschwister, die waren nicht auf der Waldorfschule. Aber dann hatten meine Eltern, glaube ich, die Idee, noch umzuziehen, bevor ich auf die Schule komme. Und dann waren wir alle auf einer Waldorfschule. Und die war in Heidenheim. Ich glaube, das war der Grund. Und mein Vater hat dort in der Nähe eine neue Stelle bekommen, sodass sich das sozusagen so aus verschiedenen Gründen so ergeben hat.
Wie waren die Wochenenden an der Waldorfschule?
Also wir hatten samstags Schule, aber ja, ich glaube, das war damals auch obwohl das war, glaube ich, so eine Zeit, da hatten schon die Leute vom Gymnasium, von den Realschulen, die hatten dann samstags schon frei und wir waren immer total neidisch, weil wir noch samstags in die Schule mussten.
Ich hatte auch Samstagsunterricht
eine Zeit lang. Was ist das denn für eine Unsitte?
Ja, das gab es mal eine Zeit lang.
Ja, und deswegen, als ich Teenager war, sind wir wirklich viel ausgegangen und haben echt viel gefeiert, auch so in der großen Clique. Das war echt total schön. Aber sonst war da halt nicht viel, ne? Konnte da sonst nicht viel machen. Also es gab jetzt auch nicht Familienrituale, die wir jetzt besonders am Wochenende gemacht hätten. Außer wir bekamen Besuch, ne? Dann wurde natürlich Essen aufgefahren, dann hat man mal gemeinsam einen Spaziergang gemacht oder so. Aber es war auch da, ehrlich gesagt, nicht so ritualisiert. Außer das Ausgehen mit meinen Freunden so. Das war so immer das Ritual.
Hast du noch Kontakt mit einigen Freundinnen und Freunden aus der Zeit?
Ja, mit ein paar.
Haben die auch so lustige Spitznamen? Man hatte doch immer dann so Spitznamen. Ja, das nee. War die Vicky.
Ja, klar, der Flo und so. eigentlich, es gibt nicht so richtig lustige Spitznamen von damals. Es gibt eher so die Abkürzungen der Klassiker, der Namen halt von damals.
Ja. Wie sieht denn dein Wochenende heute aus, wenn du sagst, du musstest es erst lernen oder wieder lernen?
Ja, ich merke, dass mir Rituale total gut tun. Was mir zum Beispiel dabei hilft, ist, dass freitags immer so ein Wochenmarkt auf dem Arkona-Platz.
Liebst hier
ich komme mir auch ein bisschen komisch vor, das so zu sagen, weil ich Angst habe, es ist so spießig. Aber ich finde es wirklich total schön, ein super schöner Wochenmarkt mit so einem bisschen wie so ein Foodmarket.
Wie ist deine Tour?
Ja, da gehe ich dann so um 12, 13 Uhr hin, nehme meistens mein Hündchen mit. Manchmal kommt meine Freundin mit. Und dann holen wir uns da manchmal einen leckeren Fisch oder wir trinken einen super leckeren frisch gepressten Saft, wir trinken Käffchen, dann gibt es da einen total leckeren Koreaner, dann holen wir uns was vom Koreaner. Dann kaufe ich manchmal Blümchen. Also ich merke, das tut mir total gut, das Wochenende so einzuläuten, wenn ich in Berlin bin.
Und an wie vielen Wochenenden bist du ungefähr in Berlin jetzt, wenn du sagst, dieses Jahr hat es zum ersten Mal geklappt, waren das dann trotzdem nur so drei und das ist schon viel oder wie ist so die Verteilung?
Ja, es waren echt nicht so viele. Mhm. Aber ich war auch viel in der Schorfheide, weil wir da so ein kleines Ferienhäuschen haben.
Schön. Schorfheide klingt schrecklich, aber ist schön.
Ja, hat nichts mit Schorf, nicht mit dem Schorf, an den du jetzt denkst, zu tun.
Es gibt so ein paar Landstriche in Deutschland, die klingen so schrecklich. Ich finde, Bleilochtalsperre ist auch so ein Landstrich, wo ich denke, das vereint vier Dinge, wo ich nicht sein möchte.
Mhm. Ja, Linsengericht.
Ja, gibt's, wobei ganz lecker.
Das ist eigentlich ganz okay, ne? Ja. Mhm. Okay, also das heißt, wenn ihr dann vom Markt zurückkommt, wie geht's dann weiter?
Na, entweder treffe ich dann noch irgendwie Freunde oder wir setzen uns ins Auto und fahren in die Schorfheide. Und dann ist erstmal echt Natur angesagt und gar nicht viel. Dann hänge ich die Hängematte auf.
Schön.
Und dann sind wir da, machen Spaziergänge mit dem Hund. Der Hund tut mir tatsächlich total gut, Toni.
Seit wann hast du den?
Wir haben den jetzt seit 7 Jahren schon.
Wie kam es, dass ihr euch einen Hund zugelegt habt?
Ich wollte schon immer gern einen Hund, schon als Kind. Und meine Eltern wollten das aber nicht. Und ich glaube, es war denen einfach auch zu viel Arbeit mit 3 Kindern. Und die wussten wahrscheinlich, dass es dann auch an ihnen hängen bleiben würde. Und die hatten auch nie so eine Affinität zu Haustieren oder so eine Liebe zu Tieren. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
Liebe Grüße.
Und Grüße gehen raus, genau. Und ich wollte so gerne immer einen Hund. Und meine Lebensgefährtin, die hatte als Kind einen Hund ihre ganze Schulzeit durch. Mhm. Und irgendwann wurde es immer mehr Thema und ich dachte aber auch während der Schaubühne, es ist schwer zu vereinbaren und es geht nicht und so, aber irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, ja, wenn man bestimmte Dinge im Leben nicht macht, dann macht man sie halt nicht.
Mhm. Und es liegt ja nur an einem selbst.
Genau, es ist dann einfach auch eine gesetzte Entscheidung und ich habe gemerkt, einen Hund will ich aber machen, ich will das erleben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja los, dann machen wir das jetzt so. Ja, und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Ne?
Was für ein Hund ist Toni?
Toni ist ein kleiner Zwergpudel.
Oh, Pudel,
in schwarz-weiß.
Oh.
Ja, ein Harlekin-Pudel-Mädchen namens Toni.
Und ist es, also wie hat sich dein Leben verändert seitdem? Oder dein Blick aufs Leben?
Also die Liebe zu den Tieren ist auf jeden Fall viel größer geworden. Ich kann kein Fleisch mehr essen. Ich habe gemerkt, die Grenzen sind dann so fließend. Ich konnte irgendwann keinen Unterschied mehr erleben zwischen einem Hund und einem Schwein und einer Kuh. Mhm. Hatte auch Gründe der Nachhaltigkeit, aber das war so auf meiner emotionalen Ebene total stark, dass ich gemerkt habe, ich will diese Lebewesen einfach nicht essen. Und ich finde es total toll, in was für eine tiefe Bindung man mit so einem Tier gehen kann und was man von denen lernen kann. Und wie die Kommunikation geht, nonverbal. Also manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich merke, Toni spricht ja gar nicht. Aber wir reden die ganze Zeit miteinander, nur halt ohne Worte. Die sagt mir ja ganz viel und ich sage ihr auch ganz viel. Und irgendwie, das finde ich total berührend. Also ich möchte echt ein Leben ohne Hund, möchte ich glaube ich gar nicht mehr haben.
Es war auch jetzt diese rührenden Bilder, als vor kurzem die Queen beerdigt wurde und man hat die beiden Corgis von ihr gesehen, die einfach auch, ich so hobbypsychologisch würde ich sagen, auch irgendwie gespürt haben, dass die Queen nicht mehr da ist.
Bestimmt. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur hobbypsychologisch, sondern die merken ja, dass dieser Körper, dieses Wesen ist weg. Diese Person im Raum, die kommt einfach nicht mehr. Ja.
Du hast gerade gesagt, du hast dich eben vor 7 Jahren dann irgendwann mal dazu entschlossen, okay, ich will einen Hund machen. Hast du gesagt, ich will einen Hund haben.
Ich mache jetzt einen Hund.
Ich mach das jetzt. Ja. Du warst ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, fast 1,5 Jahrzehnte Ensemblemitglied an der Schaubühne in Berlin. Die Schaubühne, für alle, die jetzt nicht jeden zweiten Abend ins Theater gehen, ist eines der bekanntesten und wichtigsten Theater in Deutschland. Privat betrieben, also nicht staatlich durchfinanziert. Das heißt, ihr wart unglaublich viel unterwegs. Die Schaubühne finanziert sich auch dadurch, dass man eben Gastspiele macht auf der ganzen Welt, was sehr glamourös klingt und auch bestimmt ist. Aber wie ich mir vorstelle, auch für die Ensemblemitglieder, die ja nonstop im Einsatz sind, auch anstrengend.
Ja, es ist, wie du sagst, es ist beides. Ne? Mhm. Wir waren an großartigen Orten. Ne? Ich war auf fast allen Kontinenten. Ich war in so vielen, vielen Ländern. Ne? Ich war so viel unterwegs und viele Länder oder Städte, Orte waren grandios. Aber es war halt auch Arbeit. Ne? Manchmal hatte man mehr Zeit, manchmal gar nicht. Einmal, ich habe mir zum Beispiel lange gewünscht, nach Japan zu fahren. Und dann hat es sich ergeben, dann waren wir dort für eine Vorstellung. Ja? Was natürlich auch Wahnsinn ist, was verrückt ist, was ich finde auch in Zeiten des Klimawandels jetzt im Nachhinein betrachtet, ist schon ein paar Jahre her, finde ich persönlich auch gar nicht mehr geht. Das ist meine ganz persönliche Haltung. Aber das war natürlich total krass. Ja? Sind wir hingeflogen, voll gejetlaggt, geprobt, gespielt und wieder weiter. Ja, so, ne? Das war dann natürlich trotzdem toll, einmal in Japan gewesen zu sein, aber auch sehr schade.
Hast du überhaupt was dann gesehen von dem Land?
Ja, ich war dann so ein bisschen da in der Stadt natürlich, ja. Und wir waren ganz toll essen.
Was ja
auch schon mal ist, was auch wirklich ein unvergessliches Erlebnis war.
Ja. Ja. Und dann hattest du irgendwann das Gefühl, ähnlich wie bei Toni, ich muss da jetzt was ändern.
Ja, genau so. Ja, genau so. Irgendwann reift das von einer Idee zu einem Gedanken, reift das Gefühl, ja, es ist nicht nur eine Phase, es ist nicht nur eine Zeit des Zweifelns oder Hinterfragens oder Unwohlseins oder mal ein bisschen hadern. Ne? Das kommt ja immer mal vor, wenn man arbeitet oder auch in Beziehungen oder die lange dauern, dass man irgendwann mal so Durststrecken hat. Das, finde ich, gehört total dazu und ist auch voll normal. Und bei mir habe ich gemerkt, das ging nicht weg. Und ich fand es dann auch irgendwann zunehmend absurd, an einem Ort zu sein, der so viel bietet, der auch nach außen hin so glamourös erscheint und so ein Standing hat. Und ich sagte aber gar nicht mehr Ja zu. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber dann ist es doch klar, was du jetzt machen musst. Dann geh. Mhm. Ja. Und das ist auch okay. Und das darfst du tun. Und das ist gut. Und du hast nur dieses eine Leben und schau, was es noch so bringt. Und ich bin ganz froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil sich sehr viel von dem, was ich mir erhofft habe, eingelöst hat. Ja, und das hat ganz viel, glaube ich, vor allem mit der Selbstbestimmung zu tun. Da sind wir wieder bei Zeit. Ja, ich finde Zeit, sich Zeit nehmen, Zeit erleben und Zeit sich selber strukturieren können. Es ist so wichtig. Mhm. Ne? Ist auch ein Privileg, aber es ist so wichtig, finde ich, sich das zu nehmen. Und das nicht so doll abzugeben. Das habe ich für mich gemerkt. Das gibt mir ein ganz großes Gefühl von Freiheit und von Stärke und Kraft.
Hattest du auch ein bisschen Angst vor dieser Freiheit oder vor dieser Ungewissheit? Weil natürlich, also Theater, Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja, es ist ja wie im Profifußball, die wissen halt, die müssen abends auf der Bühne sein. Also es hilft, du kannst machen, was du willst, aber um 7 musst du bitteschön anwesend sein.
Ja, genau. Nee, vor der Freiheit hatte ich gar keine Angst. Mhm. Im Gegenteil, auf die habe ich mich wirklich einfach nur gefreut.
Mhm. Und was war das Erste, was du gemacht hast, als du so raus warst, in Anführungszeichen? Erinnerst du dich daran, an die erste, weiß ich nicht, die erste Woche oder den ersten Monat?
Ich habe mich sehr befreit gefühlt, als ich wusste, auch ich finde, man spürt doch oft am Körper auch, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, ob eine Entscheidung richtig war. Mhm. Ja, also fühlt man sich wirklich erleichtert oder ist man so hochfrequent oder so. Mhm. Und so habe ich mich gefühlt. Also ich wusste, schön. Und ich habe aber ja Gott sei Dank auch, oder es war genau richtig, diese Entscheidung ja auch überhaupt nicht leichtfertig getroffen. Ich glaube, deswegen konnte ich das dann auch so erleben. Ne? Ich habe da 2-3 Jahre drüber nachgedacht, ne? Und Tagebuch geschrieben und ich bin da wirklich in Klausur mit mir gegangen. Habt das überprüft. Ne? Ist das jetzt eben eine Phase oder ist das ein neuer Lebensabschnitt, den ich beginnen möchte? Ne? Und deswegen war diese erste Zeit danach echt so total, ja, schon auch so ein bisschen euphorisch.
Schreibst du jeden Tag Tagebuch?
Nee, gar nicht. Eine Weile habe ich das gemacht. Ich habe immer so Morning Pages geschrieben.
Ah, die berühmten Morning Pages, von denen ich schon viel gehört habe,
das
viel
ist
mitbekommen
total
habe.
Total toll.
Das musst du einmal erklären, weil ich glaube, das hilft sehr vielen, besonders kreativen Menschen, aber überhaupt Menschen, so ein bisschen über ihr Leben nachzudenken und vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, über die wirklich wichtigen Dinge.
Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich habe es folgendermaßen gemacht. Eine Herangehensweise, die ich gelesen habe und die mir einleuchtete und die ich einfach knallhart umgesetzt habe. Und zwar habe ich mir ein Heft gekauft, einen Stift dazu, habe es neben mein Bett gelegt. Und morgens, wenn ich aufgewacht bin, habe ich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe 3 Seiten geschrieben. Manche sagen auch, sie schreiben 10 Minuten. Hm. Bei mir waren es 3 Seiten, egal ob es 4 Minuten dauert oder 12 Minuten, ist ja wurscht.
Damit erstmal alles rauskommt, was sofort.
Und das Wichtige ist, dass du dich nicht reglementierst und dass du nicht schreibst, dass es irgendjemand oder auch du selbst jemals wieder lesen wird. Das ist ganz wichtig. Also du kannst die Bücher danach oder das Heftchen oder was es ist, einfach entsorgen oder wegtun oder was weiß ich. Ja, es wird nie wieder jemand lesen. Das heißt, du kannst komplett Nonsens schreiben, ja. lass es einfach raus. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreibst du, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, verdammte Hacke, es geht mir so auf den Sack.
Schreibst du von Hand dann?
Ja, von Hand. Ah, ja. Mhm. Unbedingt. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig von Hand. Deswegen, genau, ich habe mir auch einen guten Stift dann dahin gelegt, mit dem ich angenehm schreiben kann.
So wie der Füllfederhalter Ilona, mit dem du immer
mit dem ich auch quasi alles
die Einführung schreibst.
Und so weiter. Ja, genau, genau. Aber ich finde, Schreibwerkzeug ist nicht zu unterschätzen.
Ja, das stimmt.
Ne? Weil es physisch nochmal anders verbunden ist.
Ja, ich, ja.
Und wenn du dann diese 3 Seiten vorgeschrieben hast.
Wegtun.
Genau.
Wieder hinlegen, aufstehen, dein Ding machen. Mhm. Was man halt dann so morgens macht oder so. Und das hat mir total gut. Und dann gab es irgendwann Tage, genau, haben sich meine Gedanken dann so strukturiert. Auf einmal war es wirklich so, dass richtig was aus mir rausfloss. Aber ich hatte das Gefühl, so was, was in mir so auch unterbewusst arbeitete, wo man so manchmal nicht so im Alltag Zugriff hat, ne? Wie so ein Betriebssystem, was die ganze Zeit rotiert. Mhm. Das durfte da so kanalisiert werden in diesem Schnodder, sage ich mal. Mhm. Und manchmal war es sehr strukturiert und manchmal war es, wie ich es gerade vorgemacht habe, dass es einfach irgendwas war. Aber es ist tatsächlich sehr heilsam und extrem kreativ, weil auf einmal dann Sachen kommen, die so ganz wichtig und zentral sind. Ja, oder es wiederholen sich Themen. Hm. Oder ich habe beim Schreiben auf irgendwann gemerkt so, aber das war eben durch das tägliche Schreiben, dass ich irgendwann gedacht habe, ach, das beschäftigt mich gerade.
Man überrascht sich
selbst. Das ist ja krass. Das ist das, was mich gerade eigentlich umtreibt. Hm. Ich dachte immer, es ist dieses und jenes. Es ist was ganz anderes. Mhm, das ist ja interessant. Ja, so.
Hast du das mal gemacht?
Nee, aber ich kenne gut befreundete Frauen zum Beispiel, die das machen. Aha. Und die das, die davon sehr schwärmen.
Ja.
Ja, also die genau das, was Eva gerade beschrieben hat.
Ja.
Weil es eben hilft, so innerlich Prioritäten zu setzen und vor allen Dingen sich selber offenbar die Gedanken zu schärfen.
Ja.
Natürlich, das ist aber ohne das, wenn ich das sagen darf, das Leistungsprinzip.
Ganz genau.
Ne? Ohne, ich hole jetzt meine schwarze Kladde raus und, ne? Und ich muss jetzt sozusagen was abliefern.
Meisterwerk.
Genau, sondern es liest ja kein Schwein.
Genau. Ja. Genau.
Ne? Es ist ja sozusagen, da darf sozusagen was raus.
Ja.
Ja.
Und es ist unzensiert. Genau, und es ist ja für alle Menschen, die beruflich schreiben, wissen das ja, dass man oft ja den eigenen Gedanken erst schärft, wenn man schreibt. Also während des Schreibens.
Ja, genau.
Und das ist im Grunde genommen, glaube ich, dieselbe Idee, die dahinter steckt.
Ja, genau.
Ilona, hast du einen Wochenendtipp dabei?
Ja, jein. Also es hat tatsächlich, weil du vorhin, das ist lustig, du hast vorhin den Namen des Marktes schon erwähnt, der jetzt auch gleich nochmal interessant wird. Ich muss es rausholen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Naja.
Wir probieren es aus.
Ich hole es.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Ilona Hartmann nimmt ihre Kopfhörer ab, beugt sich zur Seite, holt eine Tasche.
Zum Anziehen.
Oha.
Und zwar gibt es auf dem Arkona-Markt einen Stand von einer sehr netten jungen Frau, die heißt Mila. Und sie macht diese geilen Sachen.
Oh. Aber ist die auf dem Wochenmarkt oder ist die sonntags auf dem Flohmarkt?
Auf dem Flohmarkt.
Ah ja, weil ist auch sehr schön.
Am Sonntag.
Am Sonntag,
der
ja
ist
gut.
Auch hübsch. Ich setze das mal kurz auf. Ihr müsst euch jetzt wappnen. Ich sehe damit extrem süß aus.
Ja. Wie eine kleine,
eine Mischung aus Oma und Baby.
Oder eine Mischung aus Erdbeere und Kastanie.
Ja. Und die macht so ein
Erdbeer-Kastanien-Fähnlein.
Was ich jetzt gerade aufhabe.
Ja,
ist,
wir werden das fotografisch auch festhalten.
Ein sogenanntes Bonnet, sagt man, glaube ich, auf Englisch. Das ist so eine Haube aus Kaschmir. Die kann man binden. Und die strickt das und häkelt das von Hand mit so nachhaltiger Wolle und es ist alles very, very sustainable.
Wow.
Und das hält bombenwarm und man sieht einfach extrem.
Du siehst sehr süß damit aus. Ja, wirklich.
Mich lachen immer alle Leute an, wenn ich das aufhabe, weil ich ein bisschen aussehe wie ein Volltrottel, aber auch ein bisschen cute.
Das finde ich sehr gut.
Ja.
Und die möchte ich supporten, weil die ist ganz süß. Die hat sich mit 5 Jahren selber das Häkeln beigebracht.
Kann man das also nur vor Ort kaufen oder hat die auch eine Instagram-Seite?
Die hat eine Instagram-Seite, die heißt Mila Emila. Und das ist auch selber gekauft. Also I'm not sponsored to say this.
Aber ich
bin extrem Fan. Und das ist, glaube ich, jetzt genau für die Jahreszeit the right thing to buy.
Für den Herbst. Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Eva? Also etwas, was wir jetzt lesen, sehen, hören sollten, wenn wir nicht im Mund fusseln? Sieht keiner, Ilona ist ein Podcast.
Ja.
Aber ich spüre es ja. Also ich fussel euch so an.
Du hast dein Haar, Mensch, an der Oberlippe.
Ja. Nein, das ist Festquarks.
Oh, das noch kommt zum Fuß.
Ich habe neulich einen Tweet gelesen, der ging ungefähr so wie Every woman leads a lifelong fight with one single chin hair.
Ja. Ja, ich habe einen Film mitgebracht, der kam letztes Jahr schon raus. Ich muss gestehen, aber das hat auch was mit meinem Zeitverständnis zu tun. Es hat jetzt einfach gedauert, bis bei mir bestimmte Sachen ankamen, weil ich einfach jetzt mir diese Zeit auch erst genommen habe. Bitte schaut alle Ammonite mit Kate Winslet, wenn ihr es noch nicht geschaut habt.
Ich noch nicht, du, Elena?
Noch nicht Film. Mal davon gehört. Warum?
Eben, guck, das habe ich mir nämlich gedacht. Ganz Kate viele, Winslet. Ich habe auch ganz viele meiner Freundinnen diesen Film empfohlen, weil ich ihn, und viele kannten ihn auch noch nicht. Ich finde Kate Winslet, ich verehre sie wirklich. Ich merke seit der Serie Mare of Easttown, wo sie die Hauptrolle gespielt hat, wo jetzt, glaube ich, eine zweite Staffel, Gott sei Dank, hoffentlich gedreht wird. Ich finde die... Es steht mir gar nicht zu, das zu sagen. Sie wird immer besser. Wer bin ich, das zu sagen? Aber ich empfinde es irgendwie so.
Warum hast du das Gefühl, sie wird immer besser?
Ich finde, die hat eine Kraft, sich in sich selbst hinein zu versenken und aus einem ganz tiefen, ich kann es nicht anders sagen, Seelenpunkt herauszuspielen, der nichts mit Oberfläche mehr zu tun hat. Ja, als wäre sie ein riesiger Bergsee. Der kann auch zugefroren sein und sie ist an der tiefsten Stelle und der See ist wahnsinnig tief. Und man weiß gar nicht, wie tief der ist. Der kann hunderte Meter tief sein, wir wissen es nicht mal. Und irgendwo von da unten holt die ihre Kraft. Und so empfinde ich das. Es liegt wahrscheinlich auch an den Rollen, die eher introvertiert sind. Und damit beeindruckt sie mich total. Und bei Ammonite... das ist ein historischer Film, der spielt irgendwie 1890 oder so in Südengland. Und da spielt sie so eine Fossiliensammlerin, eine Frau in einer damals totalen Männerdomäne, die ganz krasse Objekte findet, die dann auch in London im Museum ausgestellt werden. Und sie ist in dieser Männerwelt allein, sie lebt mit ihrer Mutter, sie ist alleinstehend. Ihre Geschwister sind verstorben, ihr Vater lebt nicht mehr und sie ist so middle-aged, also wie halt Kate Winslet auch alt ist, und sie ist arm und sie arbeitet den ganzen Tag mit ihrer Händearbeit buchstäblich da am Strand und buddelt da Knochen aus, auch zum Teil wirklich von Urzeittieren und so und ist total toll. Und irgendwann kommt ein Mann zu ihr aus der Stadt mit seiner Frau, der ihr ganz viel Anerkennung zollt, was schon mal echt besonders ist für diese Zeit. Er sagt, ich weiß von ihrer Arbeit, sie sind so, so toll. Ich bewundere sie total. Und meine Frau ist krank, die ist depressiv und können Sie sich nicht ein bisschen auch derer annehmen? Und sie so, nee, ich habe hier echt zu tun, das ist bescheuert.
Fair point.
Und das ist auch so cool, weil das ist ganz wenig Text, auch die Ausstattung dieses Films. Ich finde den so grandios, man riecht fast schon, also der ist so haptisch. Mhm. Ich habe das selten erlebt, dass ein Film auch von der ganzen Ausstattung, von der Bildgestaltung so ist, dass man sieht, die waschen sich nicht ständig so wie wir, die essen anders, die waschen sich nicht ständig die Hände. Sie hat ein Kleid, das trägt sie immer. Und noch ein zweites, das trägt sie einmal im Jahr zu irgendeinem festlichen Anlass oder wenn Weihnachten ist, man geht in die Kirche oder so. Das heißt, sie hat diese dreckigen Kleider und das ist so sinnlich auf eine Art, wirklich total toll. Und dann reist er ab, die Frau, sie will sich eigentlich dieser jungen Frau...
Ja, so ein bisschen.
Soll ich weiterziehen? Ich spoilere nicht, aber ich verspreche
dir. Du erzählst das ja auch auf eine Art weiter, die extrem haptisch ist.
Ja. Oh ja, sehr gut. Ich mache weiter. Ja, noch ein bisschen darf ich. Ja, okay. Also pass auf. Dann die Frau, sie will eigentlich sich dieser jungen Frau, gespielt von, Achtung, jetzt versuche ich es richtig auszusprechen, Saoirse Ronan, spricht man es, glaube ich, aus, die spielt mit. Und sie wird... Kate Winslet will sich ihrer überhaupt nicht annehmen, hat gar keine Zeit, ist so in ihrer stillen Arbeitswelt versunken. Und dann wird aber Saoirse Ronan krank. Und zwar richtig dolle. Die verkühlt sich so krass, dass sie einfach mit ganz hohem Fieber richtig dolle im Bett liegt und es geht nichts mehr. Und sie schläft den ganzen Tag. Und dann muss sie sich quasi um sie kümmern, weil sie ist ja kein Arsch. Also sie macht ihr Umschläge, sie wechselt ihr die Kleider, sie macht ihren Tee und eine Brühe und so weiter. Und die ist richtig langkrank. Also man hat das Gefühl, so ein, zwei Wochen liegt die wirklich, eher zwei Wochen, liegt die echt einfach im Bett und hat fast immer die Augen zu und so. Und in dieser Stille der Zweisamkeit findet, glaube ich, so eine Annäherung statt, dass sich Kate Winslet einfach in sie verliebt. Und dann merkt man, dass Kate Winslet einfach eine lesbische Frau spielt in dieser Zeit, man kriegt dann auch irgendwann mit, da gab es auch in dem Ort wahrscheinlich schon mal eine andere Affäre mit einer verheirateten älteren Frau. Und das ist natürlich alles total unausgesprochen, aber es ist total klar. Und das finde ich total toll, dass es so klar ist. Mhm. Und als die dann aufwacht und es geht ihr wieder gut und sie ist genesen, gesund, kommen die zusammen. Und das ist mit so einer krassen Urgewalt, die auch, finde ich, im Hintergrund dieses historischen Spektrums sozusagen auch so besonders ist. Und vor allem, und das ist das, was ich an diesem Film auch so grandios finde, die haben nicht so eine internalisierte Homofeindlichkeit. Sie sagt immer, du, nein, wir dürfen das nicht. Oh mein Gott, wenn uns jemand sieht. Oder ja, nein, das ist eine Sünde oder so. Sondern die begehren sich einfach und die lieben sich einfach und die ziehen es durch. Und das ist so toll und vielschichtig. Es hat mich echt total beeindruckt und es ist ein ganz toller Film. Ich glaube, der Regisseur heißt Francis Lee.
Ja, also, das klingt fantastisch. Will man unbedingt sehen.
Ja, ist wirklich total toll. Ich bedauere es auch sehr, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Da habe ich ihn verpasst, weil der eben auch diese super tollen Landschaftsaufnahmen hat, da von der britischen, englischen Küste und diesem rauen Meer und dem grauen Himmel und so. Aber auch im Home-Kino kann man ihn sich echt super gut angucken.
Ich muss es einmal einfach nur fragen, was wird aus dem Mann?
Also die beginnende Affäre und den gibt es natürlich noch.
Und der verschwindet dann so langsam, oder?
Ja, es gibt keinen Konflikt mit ihm.
Er versteht es.
Nee, ich glaube, er kriegt das gar nicht mit.
Ah.
Und es ist auch nicht so im Fokus.
So ist es,
das finde
halt
ich
oft,
aber
ne?
auch gut, weißt du, weil einfach für die haben sich wie entschieden, welche Erzählung, welchen Strang sozusagen.
Was ist wichtiger
gerade? Was ist wichtig, ja? Und wichtig ist eben nicht der Konflikt, in dem Fall mit dem betrogenen Ehemann, oh mein Gott.
Die Geschichte der beiden Frauen.
Sondern die Geschichte der beiden Frauen. Ja. Natürlich muss sie irgendwann wieder zurück nach London. Okay. Und Kate Winslet bleibt dort. Und dann ist die Frage, scheiße, war es das jetzt? Oder kommen die nochmal zusammen? Aber das möchte ich jetzt wirklich nicht wollen.
Das erinnert mich ein bisschen, das klingt ein bisschen wie das gelungene, feministische und weibliche Pendant zu diesem Film, wo Hugh Grant einer der ersten Hugh Grant-Filme, es war einer seiner ersten Hauptrollen, diesen schwulen jungen Mann auf so einem Internat oder Uni, ich glaube an der Uni spielt, der sich verliebt in einen Kommilitonen und da darf aber gar nichts sein. Also das ist so eine ganz...
Ich glaube, es war sein erster Kinofilm, seine erste Hauptrolle in dem Kinofilm.
Wie heißt der? Maurice.
Genau, Maurice.
Noch nie von gehört.
Doch, und das ist, wann ist der? 89 oder 88 oder so. Und da passiert am Ende irgendwie, also da darf gar nichts und es ist alles very oppressed. Und es wird auch aus denen nix und es ist eher die tragische und auch wenig sinnliche Geschichte. Also da spürt man doch sehr den, wie soll ich sagen.
Aber ein guter Film. Ich hab ihn vor ein paar Jahren mal gesehen.
Ich habe den letztes Jahr, glaube ich, mal geguckt. Den gab es irgendwie auf Amazon oder so.
Wie heißt der, sag nochmal?
Maurice.
Ah, Maurice.
Weil du gerade die Geschichte des Films so nacherzählt hast.
Ja.
Ich habe es ja am Anfang schon mal kurz erwähnt. Du bist eine der Initiatoren gewesen von Act Out. Und hast, glaube ich, auch selber dich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit dazu bekannt oder zumindest warst du Teil dieser gemeinsamen Aktion. Hat das was verändert auch in der Wahrnehmung?
In wessen Wahrnehmung?
In der Wahrnehmung auf dich, hast du gemerkt?
Bestimmt. Ich kann das halt natürlich, ich weiß es natürlich nicht.
Ja.
Weißt du, ich werde da ja nie die Wahrheit erfahren oder so. Ich kann nur sozusagen beschreiben, welche Wahrnehmung ich habe. Und meine Wahrnehmung ist schon, klar, es gibt noch viel zu tun. Es ist wichtig da, dass die Themen immer weiter zu besprechen, den intersektionalen Gedanken immer weiter zu tragen. Aber ich glaube, was uns schon gelungen ist, ist die Tabuisierung dieses Themas zu beenden. Das Schweigen, was mit diesem Thema einherging, ja. Also
was man ja von
es gibt
außen
doch dieses Don't
kann.
Ask, Don't Tell, sagt man doch immer, ne? Das war es, glaube ich, schon sehr in der Branche.
Es ist so interessant, weil von außen betrachtet würde man sagen, ausgerechnet unter Schauspielerinnen und Schauspieler beim Film oder am Theater, da dürfte das ja eigentlich schon längst erledigt gewesen sein, aber war es eben nicht. Ne?
Was aber auch wahrscheinlich so eine Cis-Heten-Perspektive ist auf das Thema.
Ja.
Bestimmt.
Ja,
ja ganz bestimmt. Na klar.
Ja,
aber beim Theater habe ich es auch anders erlebt. Ne? Ich war immer geoutet, seit ich irgendwie geahnt habe, ich bin queer, war ich sozusagen geoutet. Und an der Schaubühne war das total klar so. Und dann habe ich, ich glaube, das letzte Stück, was ich an der Schaubühne im Festengagement gemacht habe, war so ein performativer Abend mit Patrick Wengenroth in der Regie. He, She, Me, Free hieß der. Und da ging es auch ganz viel um Genderfluidität und so. Und da hatte ich mal ein Interview, ich glaube, mit dem Tagesspiegel, wo ich das auch ganz offen gesagt habe. Also das heißt, man konnte das schon nachlesen. Die Leute, die sich daran interessiert haben, wussten das wohl von mir. Genau, aber natürlich war die Act-Out-Aktion natürlich nochmal eine viel größere Sache und für mich auch einfach eine Frage von Solidarität da mitzumachen und der Gedanke, dass man es eben nicht alleine macht, ne, sondern dass man das als Gruppe macht, um einfach eine größere Kraft zu entwickeln. Also ich nehme das schon so wahr wie so ein Vorhang, den man so runtergerissen hat. Ja? Und dann gab es eine fette Staubwolke und dann gab es Leute, die gesagt haben, endlich ist er weg. Applaus. Und andere gesagt haben, huch, ach, da war ein Vorhang. Ach so. ja, und so. Genau. Aber ich habe das Gefühl, der Elefant im Raum wurde irgendwie angesprochen. Und ja, in der Filmbranche ist es, glaube ich, echt viel krasser, weil es ja auch viel mehr um Vermarktung geht, weil es viel mehr um ein Millionenpublikum geht, weil es zum Teil auch viel mehr um Geschlechtsstereotype geht. Ja? Wie müssen Frauen aussehen? Ja? Karin Hanschewski, die Initiatorin auch von Act Out, hat es auch so krass ausgesprochen. Sie meinte, ja, als Frau, du musst dann fuckable sein, ja, du musst dünn sein, du musst durchtrainiert sein, du musst jung sein, am besten musst du weiß sein. Das ist so krass stereotypisiert in eine bestimmte Richtung und bei Männern gibt es natürlich diese Stereotype genauso und es ist unglaublich binär auch gedacht, ja, also so sind Männer, so sind Frauen, so vermarkten wir unsere Hauptrollen oder so sind Hauptrollen geschrieben und so sind sie sympathisch und so will es das Publikum sehen und was anderes dürfen wir denen nicht zumuten und dann geht sozusagen so eine total spießige Vermarktungskette los, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich glaube, das haben wir damit auch sozusagen aufgezeigt und den Leuten auch aus der Branche den Spiegel vorgehalten und gesagt, ihr wollt doch selber nicht so sein. Ihr wollt doch diese Geschichten gar nicht mehr erzählen. Und die Streamingdienste, die überholen euch so krass. Und jetzt alle orientieren sich an Netflix und was weiß ich, ja, weil die diese Diversität auf den Markt bringen. Ja, da geht es natürlich auch um Verkaufen, da geht es natürlich auch um Geld. Klar, aber halt sozusagen auf eine andere Art und Weise, die das Spektrum, wie kann Leben, wie kann Menschsein aussehen, viel mehr aufmacht.
Werbung.
Zeit Online lädt wieder zum Z2X Ideenfestival ein. Dieses Jahr sprechen wir unter anderem über Geld, Demokratie und künstliche Intelligenz. Dafür suchen wir dich. Du bist zwischen 20 und 29 und hast Ideen zu diesen Themen oder arbeitest an konkreten Projekten? Erzähl uns, was wir von dir lernen können und werde Speakerin bei Z2X. Meld dich an unter zeit.de/z2xfestival. Wir sehen uns im August in Berlin.
Ich habe übrigens auch einen Netflix-Tipp dabei.
Schieß doch mal los.
Ja, also,
passt doch zum Thema.
Aber zu Netflix passt es. Es gibt ja, so in den letzten Jahren gab es ja ganz viele Dokumentationen über misslungene Musikfestivals. Also das berühmtermaßen das Fire Festival zum Beispiel, die Doku darüber.
Ja, Mann.
Ja, legendär. Und jetzt gibt es eine Doku, die sich beschäftigt mit Woodstock 99. Drei Teile kann man an einem Abend wegschauen. Hast du schon geschaut, weil du so nickst?
Ich nicke, weil mir, glaube ich, in den letzten 6 Wochen diese Doku 12 Mal empfohlen wurde.
Hier ist das 13. Mal.
Und ich habe doch kein Netflix. Ich gucke doch keine Serien. Und jetzt bin ich so, scheiße, Mann. Welche neue E-Mail-Adresse denke ich mir jetzt aus für den Probemonat?
Hallo Netflix.
Hallo Netflix.
Ja, und zwar, das Unglaubliche ist eben, dass der Gründer des Original-Woodstocks von 1969 Ende der 90er Jahre nochmal auf die Idee kommt, so ein Woodstock stattfinden zu lassen, auch irgendwo in Staate New York.
Aber nicht auf dem Originalgelände, ne?
Das ist eben der erste Schocker. Er mietet ein ehemaliges Hangar-Flughafengelände, weil er ja beim ersten Mal nicht so viel Geld verdient hat. Ne? Die Leute mussten ja keinen Eintritt zahlen. Und diesmal baut er halt so einen Zaun drumherum. Und sperrt diese Hunderttausenden von Jugendlichen, die aus den ganzen USA angekommen sind, in dieses Gelände ein quasi für 3 Tage. Es geht alles schief, was schieflaufen kann. Vor allen Dingen ist aber lustig, kommt irgendwann raus, die buchen natürlich dann die Bands, die Ende der 90er Jahre in Amerika groß sind. Und wenn man sich so ein bisschen an die Musik damals erinnern kann im Mainstream, das waren halt vor allem sehr harte Heavy Metal und Rockbands. Also das war eben Limp Bizkit und Rage Against the Machine und Korn. Also es waren jetzt nicht so richtige Hippies. Und das erzählt diese Dokumentation natürlich auf fantastische Art und Weise, was da alles schiefläuft. Am Ende, also man kann das erzählen, weil das wird am Anfang auch gleich schon mit Bildern gezeigt, am Ende brennt der Laden. Also die Jugendlichen sind so drüber, haben kein Geld mehr, weil sie natürlich abgezockt worden sind, weil die Getränke viel zu viel Geld gekostet haben. Getränke werden auch jeden Tag teurer.
Ich habe gehört, $14 für ein Wasser am Ende.
Am Ende irgendwie sowas wie $14 für ein Wasser. Sie haben kein Geld mehr, sie haben zu viele Drogen genommen, sie haben nicht geschlafen. Ich gehe nicht auf Details der sanitären Versorgung ein. Und dann werden die so wütend am Ende, weil sie halt kapierten, dass sie abgezockt werden, dass sie einfach den Laden tatsächlich, also das Gelände, wirklich im physischen Sinne anzünden und die Geldautomaten plündern und so. Mhm. Und das Fantastische an der Dokumentation ist eben, dass die Leute auch alle noch interviewt haben, die das gemacht haben. Auch den Gründer, der ist 3 Monate nach dem Interview gestorben.
Vor Scham.
Und eben vor Scham vermutlich, ja. Und also wirklich lohnt sich, sich anzuschauen. Das ist
Aber haben die das damals schon mitgefilmt, wissend, dass das irgendwie jetzt ein Zeitdokument mal werden soll? Oder war das irgendwie so, MTV war vor Ort? Oder wie sind, also was für Art von filmischem Dokument ist das? Aus welcher Perspektive?
Die waren damals noch nicht dabei. Also die benutzen sehr viel das Material von MTV. Mhm. Was fantastisch ist, weil MTV das eben live übertragen hat, 3 Tage lang. Und sie dachten natürlich, sie übertragen Woodstock. Das heißt, es wird total positiv und die Leute werden sich begeistert dazu äußern, dass sie MTV vor Ort ist. Aber das dreht sich im Laufe dieses Wochenendes, weil die Leute irgendwann MTV für das Establishment halten und die Verwöhnten, die da hinter den Zäunen sitzen, weil die Stars natürlich sehr gut versorgt werden. Und die eine MTV-Moderatorin ist meine Lieblingsteilnehmerin an der Doku, die erzählt eben, wie plötzlich so Feuerzeuge auch in ihre Richtung fliegen, weil natürlich MTV keineswegs mehr der coole junge Sender ist, sondern einfach Entertainment Establishment. Ja, also auch auf der Ebene sehr das interessant.
Klingt sehr spannend.
Ja, ja, sehr gut.
Und einer der Typen, der in diesem Organisationsteam war, der erzählt eben von dem Moment, als er das Line-Up zum ersten Mal sieht und in dem Meeting ist mit den Chefs, also auch dem Woodstock-Gründer, und der irgendwie kapiert, die haben ja nur so Hardrock-Bands gebucht abends. Wie soll da die Stimmung werden? Und das anspricht in diesem Meeting und merkt, die Leute sind alle zu alt. Die haben irgendwelche Bands gebucht, die sie überhaupt nicht kennen. Also, ja, wirklich geil. Fantastisch. Eva, dein Wochenende, wenn du so gesagt hast, du hast das Wochenende so gelernt.
Ich bin noch dabei, kann das noch gar nicht gut.
Wie geht es denn so dann weiter? Also habt ihr auch so Abende, wie ihr so bestimmte Rituale, die ihr habt? Kocht ihr etwas?
Ja, wir kochen gerne. Oder jetzt im Sommer haben wir natürlich ganz klassisch viel gegrillt auch. Ja, wie gesagt, ich bin dann wirklich super gerne draußen. Das wird jetzt natürlich im Herbst, obwohl im Herbst, finde ich, kann man auch nochmal sehr schöne auch Spaziergänge machen. Das hat jetzt auch viel mit dem Hund zu tun. Mhm. Lange Spaziergänge, aber es tut mir auch total gut.
Mhm. Bist du so pingelig mit Wetter? Bist du so wie, oh, es nieselt, ich gehe nicht raus oder ich muss leider und ich hasse es?
Ja, mit Toni musst du ja raus.
Mit Toni muss man dann raus. Oh, ja, ich bin ein bisschen pingelig schon, ja. Mhm. Aber ich weiß auch, ich zum Beispiel, ich habe mal mit meiner Freundin Urlaub gemacht in Irland, wo es ja ständig so Wetter ist, wie jetzt gerade hier in Berlin. Mhm. Und da habe ich es geliebt. Also es kommt so sehr drauf an, finde ich, wie doll man sich dann auch darauf einlässt.
Mhm. Ja, es ist ja, war ja auch im Sommer so, dass man irgendwie so dachte, 39 Grad in Spanien im Urlaub, geil. Mhm. 37 Grad in Berlin, Hitzewarnung, Achtung, Freunde, Gefahr. Mhm. Nicht bewegen.
Ja. Ja, das war krass, fand ich. Mhm.
Und am Sonntag schlaft ihr da aus?
Ja.
Kannst du gut ausschlafen?
Ja, ich kann gut ausschlafen.
Bis wie viel Uhr ungefähr?
Ach, es kommt echt drauf an, also bis um 9:30 oder so.
Das geht ja noch.
Ja, ja. Aber ich konnte eigentlich schon immer gut ausschlafen und schlafen, zum Glück.
Ja, und schläfst du dann nochmal ein, wenn du aufwachst, oder schläfst du durch? Ich frage das deshalb, weil der sogenannte zweite Schlaf.
Jetzt kommt wieder
der Schlaf ist schön, den kenne ich. Aber der ist dann früher, also der ist dann so, dann wacht man so um 7 auf, geht mal auf Klo, dann schläft man nochmal oder so. Aber ich mag auch sehr gerne Nachmittagsschlaf. Ist auch was Wunderschönes, finde ich. Aber nur, wenn ich es brauche. Also wenn mein Körper, ich könnte jetzt nicht heute zum Beispiel, gut, jetzt sitze ich ja auch mit euch, ich schlafe mal kurz eine Runde, ich lege mich mal hier aufs Sofa, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja?
Wir haben
kurz
so ein Sofa eben hinter uns, also wir sind noch da.
Wir haben Zeit.
Ja, ja. Aber wenn ich, ja, aber wenn man so, wenn ich spüre, der Körper braucht es jetzt und das dem Körper dann zu gönnen, das ist ein super schönes Gefühl, finde ich. Sehr schönes Gefühl, ja.
Und sonntags geht ihr dann, also wenn ihr mit Toni draußen wart, ja, wie geht es dann weiter?
Ja, Flohmarkt, was du auch meintest, in Berlin ist natürlich auch super schön. Das habe ich schon immer gerne gemacht, auch schon während der Schauspielschule und so. Das liebe ich auch sehr. Der Arkona-Platz-Flohmarkt, auch der Mauerpark-Flohmarkt sind sozusagen bei mir im Kiez. Deswegen bin ich da häufig.
Bist du auf dem Flohmarkt mehr so Klamotten gucken oder Möbel oder so Kleinscheiß?
Möbel?
Ja.
Ich habe ziemlich viele Möbel vom Flohmarkt.
Ja.
Aber auch Klamotten.
Mhm.
Ja, auch. Oder Lampen.
Lampen, hochgefährlich. Davon ja kann man auch so viele haben.
Ne? Oh ja, mhm, ja, ja, genau.
Was ist deine Lieblingslampe, die du auf dem Flohmarkt gekauft hast?
Oh,
ey. Lampen gerne auch.
Ja, da muss ich jetzt mal überlegen. Es ist eine, die wir gar nicht mehr haben, aber die habe ich. Wir haben früher in Friedrichshain gewohnt und da waren wir natürlich immer auf dem Boxhagener Platz-Flohmarkt. Und da habe ich eine Lampe gekauft, die man so an die Wand machen kann, quasi wenn aus der Wand Kabel kommen. Ihr wisst schon, nicht aus der Decke,
ja.
Wenn man das hat. Und das war so eine ganz alte, wo sozusagen die Glühbirnen so nach oben geschwungen sind, nach oben gingen. Es war irgendwie so eine 50er-Jahre-Lampe. Mit
wie so neben dem Hotelbett, was es früher gab.
Ja, genau. Schön. Irgendwie hing ich sehr an der, aber ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Das ist aber auch schon eine Weile her, aber die ist mir jetzt gerade als erstes.
Das ist interessant, ne? Man hat ganz viele Lampen zu Hause und man fragt, wird zu einer Lampe gefragt und plötzlich fällt dir die ein, die du gar nicht mehr hast.
Ja.
Ist ja total interessant. Das ist so praktisch wie Morning Pages.
Aber ich glaube, ich ahne, genau, Morning, ja, richtig wie Morning Pages. Ich ahne auch warum, weil ich dieses worüber wir gerade sprechen, ja, also das ist ja wieder dieser Raum. Dieser Raum von Freizeit, Wochenende, den ich jetzt übe, mir wieder zu erobern. Und damals, als ich die Lampe kaufte, das war noch so während der Schauspielschulzeit in Friedrichshain, da war ich noch auch mehr in dieser Zeit des Wochenendes drin. Ich glaube, deswegen ist mir die jetzt gerade eingefallen, weil da sind wir auch immer auf dem Boxhagener Platz Flohmarkt oder in die Treptower Flohmarkthallen und dann da irgendwo ein Käffchen und ein Döner und so. Und damals hatte ich auch überhaupt kein Geld als Studentin. Dann habe ich mir da alle Möbel gekauft und in der Zeit war das. Das war echt auch eine super schöne Zeit.
Das heißt, für dich gibt es dieses lange Kapitel Schaubühne, so hört sich das an. Und das Kapitel davor, also die Zeit, bevor es beruflich so richtig losging und jetzt.
Ja, das stimmt. Ja, und das Jetzt ist noch so frisch, dass ich mich darin noch so wie ein Fisch im Wasser, frisch, eine Kaulquappe, die gerade zum Fisch wurde und jetzt so blub, blub, blub vor sich hin plätschert. Ja, voll. Und ich meine, ihr dürft ja auch nicht vergessen, das wissen wir alle, es gab ja dann auch noch so und gibt es ja immer noch sowas wie Corona. Das heißt, wäre das nicht, ich war ja ewig dann nicht im Kino, die Theater hatten zu. Ne, Freunde treffen war klar schon möglich, aber sozusagen unter bestimmten Auflagen und nicht in großen Gruppen. Ne? Und das fange ich jetzt auch wieder an zu genießen, Freunde einzuladen, zusammen Filme zu gucken, zu kochen.
Wenn ich jetzt zu Hause Freundinnen und Freunde eingeladen habe und ich will so einen richtigen Feelgood-Film sehen, hast du da auch einen Tipp?
Ja, aber nicht für zu Hause. Müsst ihr ins Kino gehen.
Auch das machen wir auch
gerne.
Das
Leben, ein Tanz. Den habe ich letzte Woche im Kino gesehen von, wie heißt der Regisseur? Cédric Lapiche heißt der, glaube ich. Es ist ein unglaublich schöner Film. Feel good auf jeden Fall. Und handelt von einer prima Ballerina, die auch in echt tatsächlich prima Ballerina im Ballett in Paris ist. Opera Paris. Und die sich den Knöchel so beschissen bricht, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr wird tanzen können. Und
was ist jetzt der Feel-Good-Faktor?
Wie sie sich da wieder rauskämpft.
Okay.
Und zwar mit einer neuen Company, der sie begegnet in der Bretagne. Da fährt sie mit Freunden hin, um denen beim Kochen zu helfen. Und das ist so ein Haus von so einer älteren Dame, die ihre Tore öffnet für KünstlerInnen, die dort so in Klausur gehen. MusikerInnen, TänzerInnen, Companies, irgendwie oder auch so ein Streichquartett, die dann da proben und so. Und dann fährt sie da mit und schnibbelt da Obst und Gemüse und hilft denen beim Kochen. Und auf einmal kommt da eine Tanzcompany hin und sie so, na toll. Und dann machen die aber Modern Dance. also ganz anderen Tanz als Ballett. Mhm. Und dann guckt sie da immer zu und dann nähert sie sich so an und dann sagt der Choreograf, ach du, ich kenne dich doch, du bist doch die von der aus Paris. Und sie so, ja, ich habe mich verletzt und so. Und er so, du kannst doch zugucken, kannst bis jederzeit willkommen, vielleicht machst du doch mal ein bisschen mit. Und dann sind die Choreografien so anders, dass sie da mitmachen kann. Und dann beschäftigt sie sich so ganz viel mit ihrer Angst, weil irgendwann hat man ja nicht nur Angst um den Knöchel, sondern auch noch Angst vor, also Angst vor der Angst sozusagen, Angst vor neuen Verletzungen. Das heißt, das Thema ist irgendwann gar nicht mehr nur ihre Verletzung, sondern die Angst vor der Verletzung. Und wie sie dann da tanzt und in dieser Gruppe aufgenommen wird, in dieser TänzerInnengruppe, das hat mich total berührt. Das ist ganz, ganz toll. Aber da ist eine Freundin, die auch mit war im Kino, die meinte danach so, ist eigentlich wie die Geschichte aus den 90ern, Anna.
Weißt du, natürlich, weißt du, die Weihnachtsserie.
Genau. Ich so, stimmt, ist irgendwie was dran. Aber ist natürlich viel besser.
Wobei,
ist echt ein super Kinofilm.
Wobei,
das
ist lustig, dass du das sagst mit Anna, der Fernsehserie, weil ich war gerade in dem Julia Roberts, George Clooney Romantic Comedy Feelgood-Film, der gerade im Kino läuft.
Gut?
Ja, pass auf. Also es waren die ersten Regentage in Berlin und ja, plötzlich schaust du halt irgendwie Bali an, das glaube ich in Australien gedreht worden ist, aber es tut so, als ob es Bali ist. Aber das Lustige an dem Film ist, und das fällt mir nur gerade ein, weil du das Beispiel mit Anna, der Serie, genannt hast, ich hatte das Gefühl, ich bin in einer richtig gut gemachten Traumschiff-Folge.
Also, schön.
Also man schaut zwei sehr bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern beim gegenseitig Spaß haben zu. Es ist auch eine Geschichte, die jetzt einen nicht so überrascht. Aber es macht trotzdem Spaß, weil man schaut irgendwie immer so auf Strände und Bali und das irgendwie, also jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit kann ich den Film jedenfalls sehr empfehlen.
Ja, sehr schön.
Wir haben immer eine Schlussfrage am Ende unseres Podcasts.
Das ist meine Aufgabe.
Oh, okay.
Sagte sie und strich sich den Scheitel zurück.
Ich muss auch aufhören mit diesen komischen Stimmausflügen.
Nein,
warum?
Weil ich glaube, seit
welche Stimmausflüge meinst du? Genau diese. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hör doch auf, so zu sprechen, bitte.
Was machst du gerade?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Franz hat einen Fisch gefangen und ich werde wahnsinnig. Und die Ilona möchte irgendwas sagen und ich weiß nicht was und das macht mich ganz nervös.
Welche Rolle war das?
Eine der Fehler.
Ich hab noch so viele Fragen zum Thema Synchronsprechen und überhaupt alles das.
Ja, bitte.
Bitte.
Nur zu.
Wie überwindet man, also das ist ja...
Guten Abend.
Ja. Du, ich stelle mir das wahnsinnig, vielleicht nicht schwer, aber es ist schon eine Hürde, ein Blatt Papier anzuspielen oder ein Mikrofon und einen Bildschirm, wo du die Szene siehst und dann auch einfach sich nicht zu schämen, zu klingen wie ein absoluter...
Hast du das mal gemacht?
Fisch zum Beispiel.
Solltest du das mal machen, ein Fisch?
Ich würde das gerne mal machen. Aber das ist...
Dein Bild ist schon, stimmt, glaube ich, nicht ganz. Oder ich würde es gerne korrigieren.
Ja, erkläre mir.
Weil du ja nicht sozusagen in ein Blatt, wie hast du es gerade gesagt, in ein Blatt sprichst.
Also man spielt ja aber ein Nichts an.
Das stimmt eben nicht. Das würde ich korrigieren wollen. Also erstmal würde ich sagen, du spielst niemanden an, sondern du begibst dich in etwas hinein. Mhm. Mhm. Und das ist das, was du auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm siehst.
Ja.
Das heißt, es geht gar nicht um dich, sondern es geht um das, was du da siehst. Mhm. Es geht um die Frau oder die Zeichentrickfigur, die jetzt gerade eine deutsche Stimme braucht. Das heißt, du ordnest dich in einer, finde ich, total schönen Weise ganz arg unter. Mhm. Es geht halt gar nicht um dich, sondern es geht nur um die Situation, in der diese Figur gerade ist. Mhm. Und um die Schauspielerin, wenn es jetzt denn beispielsweise eine Schauspielerin ist, und in was sie sich, in was für einem Zustand, in was für einer Lautstärke, in was für einer Energie, in was für einem Gedanken sie sich gerade befindet. Und da begibst du dich hinein. Wirklich so, als wäre da so ein Kleid und du schlüpfst da mal schlüpfst da kurz rein. Aber es ist nicht dein Kleid und es geht auch nicht darum, wie du damit aussiehst.
Mhm. Ist mehr so eine Dienstleistung.
Total. Mhm. Aber ich finde auf eine total tolle Art. Mhm. Ne? Ich betone das so, dass es nicht um dich geht. Vielleicht hilft es ja gar nicht, aber mir hilft es, weil das den Fokus dahin verschiebt, wo er, glaube ich, auch hingehört.
Ja, ja, voll.
Weißt du? Weil ja. das ist jetzt keine Kamera auf mich gerichtet und ich stehe da jetzt nicht auf der Bühne und es geht auch nicht um Eva Meckbach, sondern es geht um die Leistung dieser Figuren da, die schon gedreht wurden oder die schon gezeichnet wurden. Mhm. Und die Stimme leihen. Es geht um die Stimme leihen.
Sagt man ja auch so.
Genau.
Ich bin jedenfalls sehr froh, dass es in dieser Folge um Eva Meckbach ging und dass sie bei uns zu Gast war. Und wir haben noch eine Schlussfrage, Ilona, die müssen wir trotzdem noch stellen. Auch wenn wir über andere
Stimmen
gesprochen haben.
Vielleicht leist du uns nochmal deine Stimme, diese Frage.
Yes.
Was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Wenn es so etwas gibt.
Den Montagmorgen.
Warum?
Ach, weil der Sonntag mich da gerade mehr abholt, wo ich gerade sein will.
Wir ja auch.
Ja.
Dann vielen Dank für den Besuch und ein schönes Wochenende, Eva Meckbach.
Dankeschön, euch auch.
Schön, dass du da warst.
Danke.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.